Die Insel erinnerte in ihrer Gestalt an den Leib eines gigantischen Wals. Wo sich das mächtige Haupt aus der See erhob, brachen sich die Wogen ungestüm und schleuderten weiße Gischtfahnen am dunklen Gestein empor. Am gegenüberliegenden Ende des Eilands, dem Schwanz des Wals, der sachte ins Meer tauchte, liefen auch die Wellen weich auf. Das Wasser kappelte sich dort nur spielerisch mit einigen vorgelagerten Cliffs und ließ es zu, dass die Möwen dicht über den flachen Wogenkämmen tanzten. Dies war freilich nur die eine, diesseitige Erscheinungsform der Unus Vitrin, der gläsernen Insel. Denn zu gewissen Zeiten, wenn der Anhauch des Göttlichen sie berührte, zeigte sie ihr jenseitiges Antlitz, ihre eben noch felsige Substanz verwich dann und wurde auf traumhafte Weise zu beinahe durchsichtigem Schweben. Und in dieser losgelösten Schwerelosigkeit manifestierte sich jenes Licht, das für die keltischen Eingeweihten zur Brücke nach Annun, der Anderswelt, werden konnte. Die junge Frau, die sich auf dem äußersten Kap des Festlandes gegenüber der Insel einen geschützten Platz gesucht hatte, war von Kindheit an mit diesem Wunder vertraut. Schon häufig war Branwen Zeugin der Verwandlung geworden, und auch jetzt wieder hatte sie das Gefühl, als bereite sich eine derartige Metamorphose vor. Sie glaubte zu spüren, wie der Atem des Meeres schwerer und gleichzeitig ruhiger wurde, wie zartes und dennoch machtvolles Weben aus der Erde drang und sich mit dem Rauschen der See verband. Nach einer Weile empfand Branwen tiefe Hingabe an diesen Gleichklang von Land und Meer, eine Art behutsamer Betäubung, die ihr Blut sowohl langsamer als auch kräftiger durch die Adern strömen ließ. Es war fast so, als würden Davids Hände sie in einer lauen Nacht berühren. Der Gedanke malte ein zärtliches Lächeln auf das Gesicht der schlanken, mittelgroßen Frau, die nicht viel älter als 20 Jahre war. Sie schmiegte sich enger an den von der Sommersonne erwärmten Felsen, an dessen Fuß sie saß, schloss die Lider und versuchte, die Vorstellung festzuhalten. Der leise, ein wenig herb duftende Luftzug, der über das Heidekraut heranstrich, fächelte ihr langes, über der Stirn hochgebundenes und dann frei und lockig über die Schultern fallendes Haar. Es war von ungewöhnlicher Farbe und schien das changierende Geheimnis der Unus Vitrin in sich zu bergen. Jetzt, im Sonnenschein, schimmerte es rotblond, doch an den Abenden, im Schein des Herdfeuers, nahm es den Glanz reifer Kastanien an und bildete dann einen erregenden Kontrast zu ihren graublauen Augen. Allein das hätte Branwen sehr anziehend gemacht, aber auch in ihren Gesichtszügen lag ein besonderer Zauber. Ihr ovales Antlitz war nicht nur reizvoll geformt, sondern strahlte zudem warmherzige Intelligenz aus. Ein Rascheln im Heidekraut, ganz nahe bei dem Kräutersack in ihrer Armbeuge, ließ Branwen zusammenzucken. Im nächsten Moment sah sie den Feuersalamander, der offenbar zu einem Regenwassertümpel ein Stück seitlich der Felsschrunde unterwegs war, nun aber, weil sie sich bewegt hatte, reglos verharrte. Die meisten Menschen wären angesichts des gut eine Handspanne langen Schwanzlurches erschrocken zurückgewichen, denn seine schwarze, mit grellgelben Flecken gesprenkelte Haut konnte ein giftiges, ätzendes Sekret absondern. Doch die junge Frau in dem einfachen Leinenkleid, das in der Taille von einem geflochtenen Rohledergürtel zusammengehalten wurde, empfand keine Angst. Vielmehr sandte sie dem Salamander den friedlichen Gedanken, dass sie ebenso wie er ein Geschöpf Keritvens, der dreifachen Göttin, sei. Tatsächlich schien der Lurch zu reagieren. Sein Körper entspannte sich, gleich darauf setzte er seinen Weg fort. bis aus seinem graziösen, nicht sonderlich eiligen Davonhuschen jähe, panische Flucht wurde.